Hey und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Babe Talk Episode. Ich freue mich, dass ihr auch diese Woche wieder eingeschaltet habt. Heute geht es weiter mit dem Buch Die Vintage Prinzessin von Nicole Richie. Bisher haben wir gelesen die Kapitel 1 bis 4 und ich fange gleich nahtlos weiter an mit Kapitel 5. Jacob war längst fort, als Charlotte am nächsten Morgen zum Frühstück herunterkam. An ihrem Kaffee Latte nippend, streifte sie durch die Wohnung. »Suchst du mich, Charlotte?« wurde sie von Greta überrascht. Sie hatte Charlotte dabei erwischt, wie sie heimlich den jungen Mann beobachtete, den sie tags zuvor bereits gesehen hatte und der nun mit seinem zum Anbeißen süßen Knackpo vornübergebeugt in der Küche stand und irgendwas reparierte. »Bewunderst du mein neues Küchengerät?« »So nennen sie das also?« Charlotte redete ganz leise, aber Greta posaunte dafür umso lauter. »Sehen Sie sich vor, Andy, die Dame des Hauses hat es auf Sie abgesehen.« Er richtete sich auf und drehte sich zu seinem Publikum um. Breites Lächeln, weiße Zähne, dunkle Haut. »Aber Sie wissen doch, mein Herz gehört nur Ihnen allein, Greta.« »Ich weiß, aber Sie sind neu in der Stadt.« Charlotte protestierte. »Ich bin nicht neu, ich bin bloß gerade zurückgekommen.« Er zuckte die Achseln. »Vielleicht haben Sie es ja noch nicht mitbekommen. Jung und hübsch ist out, älter und weiser ist in,« worauf er Greta angrinste und sich wieder an die Arbeit machte. Greta ging aus der Küche und bedeutete Charlotte mit gekrümmtem Zeigefinger, ihr zu folgen. Sie gingen in den Wintergarten mit den geschwungenen Glasfronten und dem Blick auf den Central Park. Es war immer noch Winter und der warme Raum und das Gewirr tropischer Pflanzen schien beinahe surreal vor dem Hintergrund der aschgrauen, kahlen Bäume unten. »Jetzt hör mir mal gut zu, Charlotte.« Greta hatte bereits für die Familie Williams gearbeitet, ehe Charlotte geboren wurde, und nach dem Tode von Charlottes Mutter war Greta fast wie eine zweite Mutter für das Mädchen geworden. »Lass bloß die Finger von Andy. Er ist nur ein Mann, genau wie jeder andere, und er lässt sich genauso leicht den Kopf verdrehen, aber er ist glücklich verheiratet und hat zwei kleine Kinder, und das ist nicht dein Stil. Also lass gefälligst die Finger von ihm.« Charlotte kniff die Augen zusammen. »Ich habe keine Ahnung, was Sie meinen, Greta.« Worauf diese nur abfällig schnaubte. »Bitte, ich habe doch mit eigenen Augen gesehen, wozu du imstande bist. Ein Haus anzuzünden war ja noch harmlos für deine Verhältnisse.« Was Charlotte ein wenig kränkte. »Greta, Sie übertreiben.« »Tue ich nicht. In einem Jahr haben wir im Sommerhaus drei Poolboys verschlissen. Und damals warst du gerade mal 17. Also weiß der Himmel, was du heutzutage anrichten vermagst, wo du ein klein bisschen mehr Erfahrung hast.« Charlotte kicherte. »Ja, das war ein toller Sommer.« Greta schaute sie streng an. »Für dich mag es ein großer Spaß gewesen sein. Für die Jungs war es eine Katastrophe. Manche Menschen müssen arbeiten, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, weißt du?« Was Charlotte nicht sonderlich zu beeindrucken schien. »Na hören Sie mal, Greta. Ich habe Sie zu nichts gezwungen.« »Sie waren kaum älter als ich. Wir haben uns doch bloß ein bisschen amüsiert.« »Hm. Naja. Jedenfalls wollte ich eben damit sagen, du bist keine 17 mehr und Menschen wie Andy tragen Verantwortung. Und zwar nicht nur dafür, reiche junge Damen vor Sonnenbränden und chlorverseuchten Swimmingpools zu schützen, sondern auch vor allem anderen.« Charlotte hob abwehrend die Hände. »Okay, Greta, schon verstanden. Ich hab's gehört. Finger weg von Andy. Großes Indianer-Ehrenwort. Damit und mit meiner Metrocard komme ich überall hin. Versprichst du es mir?« »Versprochen.« Greta schaute sie einen Moment durchdringend an. »Freust du dich schon darauf, im Herbst wieder nach Yale zurückzugehen?« Darüber musste Charlotte kurz nachdenken. »Nein, eigentlich nicht.« »Und warum nicht?« »Weil ich mein Studium nicht besonders interessant finde und weil die Leute immer noch an diese blöde Geschichte denken. Ich wünschte, ich wäre stattdessen ans Gilead gegangen.« »Um Gesang zu studieren?« Das junge Mädchen nickte. »Ich glaube, heute würde ich anders entscheiden.« Vor etlichen Jahren, als Charlotte noch eine absurde, teure Privatschule besuchte, hatten die Studienberater am College ihr eindringlich davon abgeraten, Musik zu studieren. Die Studenten am Gilead arbeiten alle darauf hin, Berufsmusiker zu werden, hatten sie ihr gesagt. Sie selbst haben keine klassische, ausgebildete Gesangsstimme. Sie sind auf einer gewöhnlichen Schule gewesen. Hätten sie Musik studieren wollen, dann hätten sie auf eine musikalisch ausgerichtete Schule gehen müssen. Nein, Miss Williams, sehen Sie Ihre Stimme lieber als wunderbare Gabe Gottes, mit der Sie einmal Ihren Mann und Ihre Kinder erfreuen werden. Haben Sie schon mal ein Medizinstudium in Erwägung gezogen? Oder Jura? Mit einem Abschluss in Jura stehen Ihnen sämtliche Berufszweige offen. Yale ist eine ausgezeichnete Universität. Yale sollten Sie auf jeden Fall in die engere Auswahl nehmen. Verlegen hatte Charlotte die Segel gestrichen, die Infobroschüren von Yale mit nach Hause genommen, die Bewerbungsunterlagen ausgefüllt und den ganzen Rest der Schule überlassen. Es hatte sie nicht weiter gewundert, dass Yale sie unbesehen aufgenommen hatte, da ihre Schule und die Uni einer langen, traditionsreichen und engen Beziehung zueinander standen und Yale-Absolventen ihrer Schule bevorzugt aufnahmen. »Hast du Janet schon gesehen?« Charlotte lächelte. »Ich treffe mich heute Vormittag mit ihr. Wir wollen eine Übungsstunde machen und anschließend zusammen zum Lunch gehen.« Janet war Charlottes Gesangcoach und einer der wenigen Menschen, bei denen Charlotte sich wirklich wohlfühlte. Man würde es Janet mit ihren Stevie Nicks Zipfelkleidern und ihrer Vorliebe für hexenhafte Aufmachungen, den langen grauen Haaren, die sie sich hartnäckig weigerte zu färben und die immer wirr in alle Richtungen vom Kopf abstanden, gar nicht zutrauen, dass sie eine der führenden Musiklehrerinnen der Ostküste war. Viele Mitglieder des Philharmonic wurden von ihr betreut. Sie hielt regelmäßig Meisterklassen der Metropolitan ab und unterrichtete die talentierten Kinder der Reichen. Charlotte liebte Janet heiß und innig. »Ja, ich mache mich wohl lieber gleich auf die Socken.« An der Tür drehte sie sich nochmal um. »Ich glaube, meine Dusche hat ein Leck. Meinen Sie, Andy könnte sich das nachher mal anschauen?« Greta machte den Mund auf, um ihr ordentlich den Kopf zu waschen, doch dann begriff sie, dass Charlotte sie nur aufziehen wollte. Die lief nun kichernd nach oben. Eine Weile saß Greta still da und dachte nach. Sie wusste nicht so recht, was aus Charlotte werden sollte. Um ganz ehrlich zu sein, sie wusste es wirklich nicht. Das Kind hatte so viel mitbekommen. Schönheit, Geld, sämtliche Möglichkeiten im Leben. Aber für Greta war Charlotte immer noch das schluchzende, siebenjährige Mädchen, das nachts nach seiner Mama rief und dessen Vater vor Kummer und Graham nichts davon mitbekam. Ein paar Wochen, nachdem Jackie verunglückt war, war ein Kindermädchen ins Haus gekommen, von Greta eingestellt, und Miss Millie und Greta hatten das Mädchen gemeinsam großgezogen. Jacob vergötterte seine Tochter, aber er arbeitete fast rund um die Uhr. Und nach Jackies Tod war er ein anderer Mensch geworden. Greta hatte es mit ansehen können und Davis genauso. Aber Miss Millie war ein wunderbares Kindermädchen gewesen, sehr liebevoll und konsequent, und Charlotte hatte sich langsam von diesem Schicksalsschlag erholt und war nach und nach wieder aufgeblüht. 7 ziemlich friedvolle Jahre waren ins Land gegangen, doch dann hatte eins von Millies eigenen Kindern in Louisiana sie gebraucht und Millie musste gehen. Über diesen Verlust war Charlotte nie ganz hinweggekommen und auch Greta fehlte ihre alte Kollegin und Freundin. Zu Beginn ihrer Teenagerzeit waren die Dinge mit Charlotte schließlich ziemlich aus dem Ruder gelaufen, mit Jungs und weiß der Himmel was noch. Nicht weiter wunderlich. Schließlich war niemand da, der mit gutem Beispiel voranging, auch wenn Greta sich große Mühe gegeben hatte. Und jetzt war Charlotte eine junge Frau und Greta konnte nicht mehr viel tun, um sie zu beschützen. Eigentlich konnte niemand irgendwas mehr für sie tun. Kapitel 6. Als Charlotte ungefähr eine Stunde später das Haus verließ, beschloss sie, einfach durch den Park zu laufen, statt sich von Davis im Wagen fahren zu lassen. »Ganz sicher, Miss?« Davis wirkte besorgt. »Durch den Park? Allein?« »Ach, ich bitte Sie, Davis, wir reden hier vom Central Park, am helllichten Tag und nicht dem Tompkins Square nachts um 2. Das ganze letzte Jahr in Paris war ich doch auch auf mich allein gestellt. Ich kann ganz gut auf mich selbst aufpassen. Ich bin sogar allein Metro gefahren, nur mit einem frischen Baguette unter dem Arm bewaffnet.« Davis, der nicht gerade für seine sorglose Art bekannt war, erbleichte vor Schreck. Das würde ihrem Vater gar nicht gefallen, Miss. Es dauert keine Minute, eben schnell den Wagen vorzufahren. Entschieden schüttelte sie den Kopf und drückte auf den Fahrstuhlknopf. »Nein, Davis, ich rufe Sie nachher an, dann können Sie mich bei Janet abholen, okay?« Sie wusste, dass ihm das Sorgen machte, aber sie konnte doch nichts dafür. Ihr Dad konnte selbst auf sich aufpassen und sie genauso. Nach der warmen Wohnung war das fröstelige Wetter draußen ein kleiner Schock. Sie grüßte den Portier und zog ihren Kaschmirmantel von Ungaro fest um sich. Fast hatte sie schon vergessen, wie kalt es mitunter in New York sein konnte, wenn man die schützenden Hochhausschluchten verließ. Jogger mit Ohrenwärmern und Handschuhen liefen an ihr vorbei. Ihr Atem hing wie Wattewölkchen in der Luft, der Blick war hochkonzentriert. Und das kaum vernehmbare hohe Surren ihres iPods klang wie eine vorbeischwirrende Insektenschwarm. Charlotte war noch nie gerne gelaufen. Sie war mehr der Yoga- und Pilates-Typ. Nein, eigentlich war sie noch eher der von Natur aus schlank und isst am liebsten einen großen Salat-Typ. Sie musste an ihre Mutter denken, wie sie sich wünschte, sich an mehr Einzelheiten erinnern zu können. Aber ihre Erinnerungen an ihre Mutter bestand hauptsächlich aus unzusammenhängenden kurzen Bildern, Gerüchen, Geräuschen. Ihre Mutter, die sich zu ihr herunterbeugte, um ihr einen Abschiedskuss zu geben, wenn sie und ihr Vater ausgingen. Der Duft von Chanel Nummer 5 und feinem Gesichtspuder. Jackie musste sie sehr geliebt haben und hatte Charlotte überall hin mitgenommen. Eins von Charlottes Lieblingsfotos zeigte sie als Krabbelkind in der Garderobe hinter der Bühne bei einer Modenschau, mit Make-up-verschmiertem Gesicht und von barbusigen Models umgeben, die zu ihr herunterguckten und sie anlächelten wie gutherzige, langwimperige Giraffen. Und sie grinste zurück, zahnlos und glücklich. Und ganz am Rand des Bildes war Jackie zu sehen, die gerade frisiert wurde und sie mit stolzem Blick betrachtete. Als sie im letzten Jahr nach Paris gegangen war, hatte man sie begrüßt wie ein Wunderkind. In sämtlichen Modehäusern der Stadt war sie mit offenen Armen empfangen worden, geherzt und verhätschelt von Designern, deren Namen wie in Stein gemeißelte Ikonen die Titelfotos der Vogue zierten. Mit warmherziger Zuneigung wurden Geschichten über ihre Mutter erzählt und man zeigte Charlotte Fotos, die ihr den Atem verschlugen. Auf vielen dieser Bilder war sie als Baby mit Jackie abgebildet. Auf manchen war Jackie auch schwanger zu sehen. Schnappschüsse, die zeigten, wie sie anderen Models beim Anziehen half, mit kugelrunden Bäuchlein, weshalb sie für sich selbst an die Arbeit auf dem Laufsteg nicht zu denken war. Und auf einigen war auch ihr Vater zu sehen, wie er entspannt Zigarre rauchend mit heißem Blick und warmen Lächeln seine bildschöne Frau beobachtete. Mehr als nur ein Designer hatte versucht, Charlotte klarzumachen, sie müsse unbedingt Model werden, aber die alternden Models, die sie damals vor vielen Jahren bei den Modenschauen auf den Arm gehalten hatten, schüttelten bei dieser Vorstellung entschieden den Kopf. Nein, hatten sie sehr bestimmt gesagt. Zuerst das College. Mach deinen Abschluss. Deine Mutter hätte darauf bestanden, dass du dein Studium beendest, und recht hätten sie gehabt. Eine der Frauen, Nadia, die nach einer erfolgreichen Karriere als Model nun eine noch erfolgreichere Modelbookerin geworden war, erklärte ihr, sie würde sich nicht einmal als Klientin aufnehmen lassen, wenn sie auf den Knien anflehen würde. No, no, no. Deine Mutter war eine gute Freundin von mir und sie würde sich im Grab umdrehen und mich verfluchen, würde ich auch nur im Traum daran denken. Das Model-Business ist ein grausames, hartes Geschäft und sie hätte alles getan, um dich davon fernzuhalten. Ihr hat es Spaß gemacht, weil sie die Kleider liebte und die Designer und die anderen Models, aber heute ist es nicht mehr wie damals. Heutzutage ist es ein lukratives Geschäft und es geht um so viel Geld, dass Freundschaften nicht mehr viel wert sind. Sie stoß einen typischen französischen Missfallenslaut aus. Und außerdem, die Models heute sind alles Kinder, kleine Mädchen, die noch nicht mal ihre Periode haben, kleine Mädchen, die eigentlich auf Bäume klettern und Jungs küssen und Fangen spielen sollten. Sie hatte sich umgedreht und schaute auf Paris hinaus und seufzte. Wäre Jackie heute noch unter uns, sie wäre dick und glücklich und du hättest ein Dutzend Brüderchen und Schwesterchen. Während sie jetzt durch den Park schlenderte, den ihre Mutter so geliebt hatte, musste Charlotte wieder daran denken. Ihre eigenen Erinnerungen an ihre Mutter waren nicht zu trauen. Diese waren durchsetzt mit Geschichten, die sie aus Zeitschriften kannte, aus Büchern und Dokumentationen. Es gab eine Reportage über die Modewelt der 80er, in der ein Interview mit ihrer Mutter zu sehen war, das sie sicher schon hunderte Male angeschaut hatte. Es war lange vor ihrer Geburt aufgenommen worden, aber Charlotte konnte es in- und auswendig, jedes einzelne Wort, jede kleine Kopfbewegung, jedes Lächeln. Mit den Füßen wirbelte sie das Herbstlaub auf dem Reitweg auf und fragte sich, ob ihre Mutter wirklich noch mehr Kinder gewollt hätte. Ihr ganzes Leben lang hatte sie sich immer eine Schwester gewünscht, und als sie noch klein war, hatte sie inständig gehofft, ihr Vater würde wieder heiraten, womöglich sogar eine Frau mit Kindern, gerne auch eine mit vielen Kindern. In der großen Wohnung war es einsam und viel zu still. Irgendwann, als sie älter wurde, gab sie diesen Traum auf und hielt sich stattdessen an ihre Schulfreunde, bei denen sie zumindest zeitweise als zusätzliches Familienmitglied aufgenommen wurde. Aber in den meisten dieser Familien ging es ebenso unterkühlt zu wie bei ihr zu Hause, manchmal sogar noch schlimmer. Geschwister spielten nur selten miteinander. Meist wurden sie von einer der zahlreichen Nannies von einer außerschulischen Aktivität zur nächsten gekarrt. Die Eltern arbeiteten oder shoppten oder widmeten sich den notleidenden Armen oder den neurotischen Reichen, und Zeit mit den eigenen Kindern zu verbringen, war etwas, wofür man die Mütter anderer Kinder bezahlte. Kein Wunder, dass sie und ihre Teenie-Freunde so eine verschworene Clique waren. Sie brauchten einfach jemanden zum Spielen. Von ihrer Mutter kam sie ganz selbstverständlich auf Miss Millie, die kurz nach dem Tod ihrer Mutter zu ihnen gekommen war. Und schnell war die dunkelhäutige Millie Pearl mit dem feingeschnittenen Gesicht und der scharfen Zunge zu einem unsagbar wichtigen Teil von Charlottes Leben geworden. Immer, wenn sie etwas wirklich Dummes letztendlich doch nicht gemacht hatte, wenn sie standhaft harte Drogen abgelehnt hatte oder nicht in das Auto voller sturzbetrunkener College-Jungs eingestiegen war, dann war das Millies gutem Einfluss zu verdanken gewesen. Sie hatte dem jungen Mädchen beigebracht, innere Werte zu schätzen, selbstständig zu denken und Menschen nach ihrem Tun zu beurteilen und nicht nach ihrem Aussehen. Und sie hatte das kleine Mädchen aufrichtig ins Herz geschlossen, es in den Arm genommen, ihm jeden Abend die langen Haare gekämmt und ihm Lieder vorgesungen und ihm so das Gefühl vermittelt, etwas ganz Besonderes zu sein, ein Gefühl von Geborgenheit und warmer Zuneigung, das sie schützend umgab und sie wachsam und gedeihen ließ, wie ein Spalier auf eine zarte Kletterrose im Garten. Charlotte hatte sie sehr vermisst, als sie gegangen war, und war wochenlang untröstlich und niedergeschlagen gewesen. Worauf sie irgendwann todtraurig zu dem Schluss gekommen war, dass alle Menschen, die man liebte, einen irgendwann wieder verließen, und so hatte sie sich ein hartes, glänzendes Schneckenhaus zugelegt, in dem sie sich fortan verstecken konnte. Ungefähr auf halber Strecke durch den Park, als sie gerade auf Höhe des Reservoirs war, wurde sie von einem jungen Mann angesprochen. Er hatte etwas in der Hand und instinktiv wich sie vor ihm zurück, aus Angst, es könnte eine Waffe sein. Es waren aber bloß Stift und Block. »Entschuldigen Sie bitte, aber sind Sie nicht Charlotte Williams?« Sie nickte und ging ein bisschen langsamer. »Kannte sie den Mann vielleicht von irgendwoher?« »Ich bin Dan Robinson vom New York Sentinel. Möchten Sie vielleicht irgendetwas sagen?« Das verwirrte sie ein bisschen und sofort war sie auf der Hut. Es gab eine Menge Verrückte in der Stadt und es gab eine Menge Reporter. Man konnte gar nicht vorsichtig genug sein. Ihr Dad traute der Presse nicht und sie genauso wenig. »Etwas sagen? Wozu?« Entschlossen ging sie weiter, schneller als zuvor. »Zur Verhaftung ihres Vaters.« Der Reporter hatte leuchtende Augen und er merkte sofort, dass er sie auf dem falschen Fuß erwischt hatte. Sie wurde langsamer und blieb fast stehen. »Sie müssen mich mit jemandem verwechseln. Mein Vater ist im Büro.« »Er war im Büro. Augenblicklich wird er wegen des Verdachts der Veruntreuung und Unterschlagung vernommen.« Charlotte fühlte und hörte ihr Handy in der Handtasche klingeln. Sie zog es raus. Es war ein Anruf von zu Hause. Dann kam gleich noch ein Anruf, diesmal von Emily. Sie nahm den ersten Anruf an. Greta klang zutiefst erschüttert. »Charlotte, wo bist du?« »Auf dem Weg zu Janet. Greta, hier steht ein Reporter, der behauptet, Dad sei verhaftet worden. Was ist denn los?« »Komm nach Hause, Charlotte, oder geh schnell zu Janet, wenn das kürzer ist. Ich schicke Davis, der kann dich abholen.« Charlotte schaute nach oben zu den Hochhäusern. Sie konnte schon das Dakota sehen. »Zu Janet ist es kürzer. Sag Davis, ich bin in 10 Minuten da.« »Stimmt es denn?« Greta klang, als könnte sie jeden Moment in Tränen ausbrechen. »Ja, Charlotte, aber noch wissen wir nichts Genaueres.« Sie schwieg kurz. »Bitte beeil dich, Charlotte.« Sie legte auf. Emily war längst auf die Mailbox umgeleitet worden und während Charlotte noch auf das Display schaute, trudelten bereits weitere SMS ein und eine Sprachnachricht nach der nächsten ging ein. Sie schaute hoch. Der Reporter war immer noch da. Er hatte ein Aufnahmegerät in der Hand, das er ihr entgegenstreckte, um alles aufzufangen, was sie von sich gab. Ihre ersten Äußerungen zu dem, was da gerade vor sich ging, was immer es sein mochte. Sie holte tief Luft. »Miss Williams, haben Sie vielleicht etwas zu sagen? Ihr Vater soll angeblich für einen groß angelegten Betrug verantwortlich sein und Millionen, wenn nicht sogar Milliarden Dollar unterschlagen haben. Angeblich hat das SEC ihn bereits seit Jahren im Auge. Was sagen Sie dazu?« Charlotte kniff die Augen zusammen und richtete sich kerzengerade auf. »Ich habe nicht den geringsten Zweifel an der Unschuld meines Vaters und ich bin davon überzeugt, dass er diesen Verdacht in kürzester Zeit wird entkräften und seinen Namen wieder reinwaschen können.« »Ist ja auch Ihr Name, Charlotte.« Der Reporter rührte sich nicht vom Fleck, wohl in der Hoffnung, sie könnte noch irgendetwas sagen oder tun, weswegen sein Chef stolz auf ihn sein könnte. Doch stattdessen sagte und tat Charlotte etwas, weswegen Miss Millie stolz auf sie sein konnte. »Namen sind Schall und Rauch, Mr. Robinson. Ein Name sagt nichts über den Charakter eines Menschen.« Und damit drehte sie sich auf dem Absatz um und ließ ihn einfach stehen. So, und das war es nun auch mit Kapitel 5 und 6 aus Die Vintage-Prinzessin von Nicole Richie. Und mit diesen Worten beende ich die heutige Folge auch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, je nachdem. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Babe Talk wieder. Ciao!